Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Seit mehr als 20 Jahren geben die Sozialdemokraten den Ton in der Staatskanzlei von Mecklenburg-Vorpommern an. Und so einiges wurde in dieser Zeit ja auch erreicht. Es gibt viel weniger Arbeitslose, immer weniger Menschen verlassen ihre Heimat, Straßen wurden ausgebaut und jetzt endlich kommt auch Breitband aufs Land. Aber so einiges ist auch liegen geblieben oder wurde vielleicht ganz bewusst von der Politik ignoriert? Es geht um Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Der Journalist Jörg Köpke ist jedenfalls der Meinung, auf diesem Gebiet wurde viel zu viel versäumt. Von der Politik, vom Verfassungsschutz, von Polizei und Justiz. All das hat er jetzt aufgearbeitet in seinem Buch Unterwandert. Schönen guten Tag, Herr Köpke.
Guten Tag, Frau Arlt.
Sie waren Chefkorrespondent der Ostsee-Zeitung, haben viel zu dem Thema Rechtsextremismus recherchiert und sind dabei immer wieder auf das Land Mecklenburg-Vorpommern gestoßen. Und in Ihrem Buch greifen Sie die Große Koalition in Schwerin scharf an. Sie hätten A, nicht genug unternommen, den braunen Ungeist zu bekämpfen. Und woran machen Sie das eigentlich fest, dass Rot-Schwarz im Kampf gegen rechtsextreme Netzwerke versagt haben? Das ist ja ziemlich harter Tobak. Können Sie uns, um das zu verstehen, ein, zwei Beispiele nennen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also ich bin ja dann nach meiner Zeit in Mecklenburg-Vorpommern in die bundespolitische Berichterstattung gewechselt. Wie Sie richtig sagen, habe mich mit Rechtsextremismus befasst, auch mit Geheimdiensten und dergleichen und bin, das haben Sie auch angesprochen, immer wieder in Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Warum? Wir alle erinnern uns an den Fall Franco A., also an den Bundeswehroffizier, der im Gewand eines Syrers wohl offenkundig vorhatte, Terroranschläge zu verüben. Und um diesen Fall habe ich mich selbstverständlich auch in der Berichterstattung gekümmert und bin dann ja über die Ermittlungen auch der Bundesanwaltschaft, des Bundeskriminalamtes immer wieder in Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Warum? Weil eben auch in Telegram-Chats, also in konspirativen Chats, die sich mit diesem Fall befassten, die Spuren immer wieder nach Mecklenburg-Vorpommern führten, zu unterschiedlichen Netzwerken, vor allen Dingen zu Nordkreuz, ein konspirativer Chat, eine Gruppe, die eben sich zusammensetzte, entweder aus noch aktiven Elite-Soldaten, Polizisten, Reservisten, sprich also auch Waffenträgern, die sich auf einen sogenannten Tag X vorbereitet haben, an dem sie eben die bestehende Ordnung umstürzen wollten. Zu diesem Zweck sind auch schon Leichensäcke und Löschkalk bestellt worden. Also überhaupt nicht lustig. Und die Bundesanwaltschaft führt das Ganze, und das ist vielleicht auch interessant, unter einem Aktenzeichen. Also sowohl der Fall Franco A., als auch Nordkreuz, als auch dann UNITA, ein anderes Netzwerk, was vielleicht auch bekannt ist, wird von der Bundesanwaltschaft unter einem Aktenzeichen geführt. Insofern können Sie sehen, das ist eine große Geschichte und Wurzeln und Ableger führen immer wieder nach Mecklenburg-Vorpommern.
Wenn wir jetzt mal bei dieser rechtsextremen Gruppe Nordkreuz bleiben, da war ja auch Frank T. Mitglied, der einen Schießstand betrieb, auf dem auch wohl viele Polizeibeamte damals trainiert haben. Und dort kaufte sich ja auch der frühere CDU-Innenminister Lorenz Cafier eine Waffe, hat er später dann auch eingeräumt und musste dann auch im vergangenen Jahr zurücktreten. Was steckt denn da eigentlich dahinter?
Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte, die Sie ansprechen. Also erstens, ob es tatsächlich ein Waffenkauf war oder ein Geschenk, das prüft zurzeit die Staatsanwaltschaft in Rostock, die in der vergangenen Woche Ermittlungen aufgenommen hat gegen den früheren Innenminister Cafier. Was dahinter steckt, ist, dass derjenige, der Nordkreuz geführt hat, ein gewisser Marco G., eben auch regelmäßig auf diesem Platz Schießtrainings absolviert hat, auch eng verbandelt gewesen ist mit Frank T., der im Übrigen auch selbst Mitglied bei Nordkreuz gewesen ist. Und während dieser Schießübungen sind tausende Schuss Munition abgezweigt worden, eben für die Vorbereitung auf diesen Tag X, und sind Waffenlager angelegt worden. Das alles unter den Augen der Landespolizei, also des Landeskriminalamtes, denn die hatte das organisiert und Schirmherr war Herr Cafier. Das muss man wissen, um das einfach zu verstehen. Und wenn dann herauskommt irgendwann, dass Herr Cafier eine Glock 19, also eine Waffe von diesem Frank T., also aus dem Umfeld von Nordkreuz bezogen hat, dann hat das nicht nur ein gewisses Geschmäckle, sondern das ist tatsächlich sehr, sehr anrüchig vermutlich. Natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung, das alles muss erstmal noch untersucht werden und auch eingehend untersucht werden, aber wir merken vielleicht, in welchem Dunstkreis und in welchem Umfeld wir uns hier bewegen. Nordkreuz und dieser Schießplatz und Frank T. Spielen eine ganz, ganz entscheidende Rolle in den Vorbereitungen auf den sogenannten Tag X. Und Herr Cafier hat eben durch seine Schirmherrschaft für gewisse Schießtrainings der sogenannten Baltic Shooters eben auch eine gewisse Verantwortung getragen. Und es ist schon ein Unterschied, ob man hier eine Waffe bezieht oder einfach ins Geschäft geht. Und ich sage bewusst beziehen, denn es kann sich sogar um Geschenke gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft in Rostock nennt das Ganze Klimapflege, was auch immer darunter zu verstehen ist. Und es geht eben um den Verdacht der Vorteilsnahme hier im rechten Milieu, also kein Kavaliersdelikt.
Ich habe auch den Eindruck, Sie mussten erst das Land verlassen, in die Hauptstadt gehen, um eigentlich dann zu recherchieren, was in Ihrem Bundesland so alles passiert. Was ist denn Ihr Eindruck, wer am intensivsten versucht, diese ganzen Infos unter der Decke zu halten?
Nun, also wenn Sie dann feststellen, dass einige Mitglieder von Nordkreuz aktive CDU-Mitglieder sind, könnte es zumindest, aber es ist eine Vermutung, auch ein Anlass dafür gewesen sein, warum versucht wurde, das Ganze so ein bisschen über Jahre unter der Decke zu halten. Und genau das ist ja auch passiert. Also der Verfassungsschutz hat viele Informationen im Land, in Schwerin auch zusammengetragen, hat aber nicht entsprechend seiner Verpflichtung, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, dann auch die entsprechenden Gremien im Parlament informiert, sondern hat das Ganze versucht, unter der Decke zu halten, um den Minister zu schützen. Das ist zumindest meine Ansicht. Und der Minister war ja jahrelang eben auch CDU-Parteivorsitzender, also Landesvorsitzender. Mhm. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, die nicht unterschätzt werden darf. Und dann sind wir bei der Gesamtverantwortung der Landesregierung, die, wie Sie sagten, ja seit 15 Jahren eigentlich eine SPD-geführte große Koalition ist. Da hat dann auch die SPD weggeschaut. Denn auch bei den Schießtrainings von Nordkreuz auf dem besagten Schießplatz waren auch SPD-verbandelte Leute mit dabei, die da auch eine große Verantwortung gespielt haben. Also es war allen irgendwann einfach nur noch hochgradig unangenehm und deswegen wurde der Verfassungsschutz nicht zu einem Behüter und Schützer der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern zu einem Behüter und Schützer des Ministers und derjenigen, die dort vielleicht an falscher Stelle falsche Verantwortung übernommen hatten.
Die SPD haben Sie gerade angesprochen. Cafier musste dann nach 14 Jahren im Amt gehen. Als er dann aber ging, hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, ist ja SPD-Frau, die hat dann sein Engagement gelobt. Er habe ja 30 Jahre lang Mecklenburg-Vorpommern mit aufgebaut. Wie haben Sie denn eigentlich damals so diese Worte, diesen Abschied für ihn empfunden?
Nun, ich kenne Herrn Cafier ja auch schon persönlich sehr, sehr lange, also seit mehr als 15 Jahren. Und ich habe ihn als einen sehr honorigen Menschen kennengelernt und auch als einen Politiker, der ja mit Werf seinerzeit auch das NPD-Verbotsverfahren betrieben hat. Das darf nicht vergessen werden. Also Herrn Cafier jetzt einseitig in die rechte Ecke stellen zu wollen, das wäre verkehrt und würde die Geschichte auch in unzulässiger Weise verkürzen. Aber, und das muss man ihm wirklich ankreiden, er hat eben hier an der einen oder anderen Stelle nicht dafür gesorgt, dass ausreichend Transparenz geschaffen wurde, dass also dass an die ganzen dicken Blasen, die sich dann unter dem Teppich gebildet hatten, dass da irgendwann mal Luft reinkommt und man die ganzen Fälle, das berichte ich auch in meinem Buch vom NSU, über Nordkreuz bis hin zu anderen rechtsextremen Netzwerken, dass das Ganze wirklich mal aufgeklärt und beleuchtet wird. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich sagen, dass die Bemerkung von Frau Schwesig dann doch sehr, sehr einseitig gewesen ist. Also ich hätte mir von Frau Schwesig viel klarer und viel früher gewünscht, dass sie das Innenministerium in Schwerin nicht nur als Bad Bank für rechtsextreme Netzwerke betrachtet, mit der sie nichts zu tun haben will, dass sie auch ihren Innenminister mal auffordert. Was ist da überhaupt los in deinem Ministerium? Klär uns doch wirklich mal auf. Wir erfahren das nur von überregionalen Medien, vielleicht aus der New York Times, vielleicht aus der Zeit oder vielleicht auch aus der Tageszeitung, der Taz. Aber wir erfahren überhaupt nichts von dir. Bitte klär uns auf. Das hat sie nicht gemacht. Insofern war ich natürlich schon etwas enttäuscht, um nicht zu sagen entsetzt über die Äußerung von Frau Schwesig.
Jörg Köpke, Autor des Buches Unterwandert über rechtsextreme Netzwerke in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Köpke.
Ich danke Ihnen, Frau Alt.